Herzlich willkommen, so schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim Kommen.
Laufen, sprechen, lesen und schreiben, Autofahren. All diese Fähigkeiten haben eins gemeinsam. Sie müssen erlernt werden. Im Laufe eines Lebens lernt der Mensch viele Dinge. Wir lernen Instrumente, fremde Sprachen, Sportarten. So ist es im Natürlichen und so ist es im Geistlichen. Genauso lernen wir Worship. Genauso lernen wir Fürbitte. Denn beten muss man lernen. Wie geht das? Ganz einfach. Beten lernt man, indem man es tut. Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1.
Aus dem Handy raus und sagen, gerade heute, der Herr ist auferstanden. Es ist Ostern. Was für ein guter Tag. Was für ein guter Tag. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte in der Kinderstunde, früher so im Kindersonntagsunterricht oder wo ich so mal gehört habe, die Geschichte ist sehr bekannt von einer, aber es ist auch sogar eine wahre Geschichte. Da gab es eine Frau, die hat sonntags quasi die Kinderstunde gemacht und sagte, eine Woche zuvor sagte sie den Kindern, hey, nächste Woche ist ja Ostern, jeder von euch bringt ein kleines Plastikei mit und tut etwas. Kennt jemand die Geschichte mit dem Plastikei? Ah, love it. Meine Frau, gestern habe ich so gesagt, Schatz, ich habe eine unglaubliche Geschichte für morgen, für die Message, hör sie mal an. Und ich habe zwei Sätze gesagt, da sagte sie mir so, kenne ich schon, churchy kid. Die Sonntagslehrerin sagte quasi den Kindern, hey, nächste Woche, Ostersonntag, bringt jeder von euch ein kleines Ei mit und da legt ihr etwas rein, was Ostern für euch bedeutet. Eine Woche verging und Ostersonntag, die Kinder kamen, jeder hat was in sein Eichen reingefüllt und der Erste kam und hat quasi also ein kleines Blümchen ins Ei gelegt, so eine kleine Frühlingsblume, weil für ihn sagt er, Ostern ist für mich der Start vom Frühling. Halleluja. Das zweite Kind kam und hat ein kleines Ziegelsteinchen ins Ei gelegt und sagt, hey, Ostern ist für mich die Auferstehung, dass quasi Gott den Stein weggerollt hat und dieses Kiegelsteinchen soll mich daran erinnern, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt. Und dann kam der Nächste, der hatte so kleine Reißnägel in seinem Ei drin und sagte, hey, das soll mich daran erinnern, dass Ostern, dass Jesus mit diesen Nägeln ans Kreuz genagelt wurde und für meine Schuld gestorben ist. Und dann kam jemand, ein kleiner Junge, ein 7-jähriger Junge, und hatte sein Ei dabei und es war nichts drin. Er ist quasi vor die Schule gegangen, vor die Klasse gegangen, also vor die anderen Kinder und hat sein Ei geöffnet und es war nichts drin. Und die Kinder lachten ihn aus und sagten, hey, voll doof, da ist ja gar nichts drin. Und er sagte, doch, mein Ei ist voller Leere. Weil genau das ist an Ostern passiert, das Grab ist voller Leere. Ratter, ratter, ratter. Genau das ist passiert, dieses Ei war voller Leere, weil Jesus nicht mehr da war, es war einfach leer und die Message von heute heißt die große Leere, die große Leere. Wenn du die Ostermessage aus den vier Evangelien in der Bibel liest, wirst du merken, dass es ganz viel Leere gibt, also nicht Leere vom Teaching her, sondern leer, dass viel leer ist. Dass Plätze leer sind, dass Hände leer sind, dass verschiedene Dinge leer sind. Nicht nur das Grab. So, tu es. Okay? Super, cool. Also bevor wir uns mit der Auferstehung beschäftigen, müssen wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Jesus am Karfreitag tatsächlich gestorben ist. Tatsächlich am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist. Jesus war tatsächlich tot. Er war nicht mehr lebendig, er war tot. Das geht aus den Bibeltexten hervor, das geht aus den Sachen anders hervor, ich werde dich mal kurz hineinnehmen. Es geht theoretisch sogar aus weltlichen Schriften hervor, verschiedene Schreiber, aus geschichtliche Schreiber, die zu der Zeit gelebt haben, haben quasi bestätigt, die sind nicht in der Bibel, aber Leute haben auch andere Sachen geschrieben, die haben quasi bestätigt, dass Jesus, der Nazarener, dieser Sohn des Zimmermanns, der am Kreuz hing, tatsächlich tot ist, tatsächlich tot war. Erst deshalb haben sie ihn vom Kreuz runtergetragen. Das heißt, komm mal mit mir, als Jesus, die Römer Jesus dann vom Kreuz geholt haben, weil die Juden sagten, hey, am nächsten Tag ist der Sabbat und wir dürfen die Leichnam nicht so lange hängen lassen. Deshalb wollten die quasi, dass er schnell, es waren ja drei am Kreuz, dass sie schnell sterben. Und deshalb sind die Römer hingegangen und haben bei dem Verbrecher links vom Jesus die Beine gebrochen, weil es ist echt heftig. Dieses Kreuz als Foltermethode ist brutal, weil du hängst da quasi dran und unten am Fuß des Kreuzes war so ein kleiner Sockel dran, das, wo deine Füße dran, wo du dich stützen konntest, weil am Kreuz ohne diesen Sockel hast du keine Luft bekommen. Und die Menschen, eigentlich war es eine Foltermethode, du wolltest da die Menschen so lang wie möglich, also es ist richtig heftig, FSK 18, ich weiß, aber es ist halt Bibel, du wolltest, dass die Menschen daran nicht gleich sterben, sondern dass sie da leiden. Deshalb hat Jesus gelitten. Er ist nicht nur für deine Schuld gestorben, er hat auch da gelitten. Du hast dich dann quasi immer wieder hochgedrückt an den Sockel, weil nur du dann Luft bekommen hast. Das ist wohl biologisch so, medizinisch so, dass du, wenn du am Kreuz hängst, keine Luft bekommst. Nur wenn du dich hochdrückst, kannst du einatmen. Und weil es schnell gehen musste, sind die römischen Soldaten dann an die Kreuze gegangen, nicht zu Jesus, aber links und rechts von ihm und haben den Sockel mit einem Hammer weggehauen beziehungsweise ihnen die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr aufstützen können und schneller sterben. Die Menschen daran sind quasi dann einfach erstickt, weil sie keine Luft mehr bekommen haben. Bei Jesus nicht. Es steht geschrieben, dass die römischen Soldaten dann zu Jesus gekommen sind und schon gesehen haben, hey, der ist schon tot, dem müssen wir nicht mehr die Beine brechen. Aber sie haben ihn quasi mit einem Stab dann in die rechte Seite reingestoßen und Wasser und Blut kam aus der Seite raus. Und das war für viele der Beweis bis heute, dass er tatsächlich tot war. Es ist wohl medizinisch so, dass wenn Wasser und Blut aus deinem Körper kommen, also schon getrennt, ist es wohl eine der medizinischen Beweise, dass jemand tatsächlich tot ist. Wenn jemand lebendig ist, dann ist das Blut eher hell und sehr flüssig. Aber wenn Wasser und Blut getrennt sind, ist es wohl ein Beweis, dass Menschen tatsächlich tot waren. Jesus war tatsächlich nicht mehr am Leben. Jesus war tot. Das war das Verfahren. Johannes sagt sogar in der Beine, Johannes sagt in der Bibel in Johannes 19, dass die Beine von Jesus nicht gebrochen werden. Kein Knochen wird von ihm gebrochen sein. Lest mal mit mir in Johannes 19, 31 bis 37. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei, aber ich habe es auch hier. Johannes 19, 31 bis 37. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten den Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihm die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sie erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt ist. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden. Und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Wir werden uns jetzt ein bisschen anschauen, die vier Evangelien, was sie so berichten, weil die ganze Geschichte vom Tod, von der Auferstehung, alles, was am Kreuz passiert ist, auch zu Zeiten Jesu, alles, was er getan hat, ist ein Bericht von Augenzeugen. Und wenn ein Augenzeuge etwas berichtet, das ist die höchste Form von Beweisbarkeit. Stell dir vor, jemand würde jetzt behaupten, Alessio, ich habe dich gesehen in München am Sonntag, am 31. März um 11.22 Uhr, wie du einem die Vorfahrt genommen hast. Dann könnte ich sagen, ja, Moment mal, 11.22 Uhr, ich habe 200 Augenzeugen, die bezeugen können, dass ich um 11.22 Uhr am 31. März in Singen war, in Radolfzell war. Das wäre die größte Beweisbarkeit, oder? Niemand könnte anzweifeln, niemand wäre so doof und auf die Idee zu kommen und sagen, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Aber wir lesen, das ist der größte Beweis, wenn Leute fragen, was haben wir denn für einen Beweis, dass Jesus auferstanden ist? Menschen haben ihn gesehen. Die Bibel sagt, dass er 500 Menschen in der ersten Zeit begegnet ist. 500 Augenzeugen, nicht nur die vier Evangelien, sondern viele, viele, viele berichten davon, dass, Moment mal, der war doch tot. Jetzt lebt er. Der war doch tot. Jetzt lebt er. Schauen wir uns mal an, gehen wir mal der Reihe nach durch. Jesus liegt also tot im Grab. Die Jünger, Maria, alle, die dabei waren, sind voller Trauer. Ihre Hoffnungen wurden eigentlich zerstört, weil wir wissen auch, die 3 Jahre, die Jesus mit den Jüngern unterwegs war, haben sie nicht viel verstanden von dem, was Jesus gesagt hat. Richtig? Das ist das, wenn du von Jesus hörst, wenn du nur von Bibel hörst, ich verspreche dir, du wirst nicht viel verstehen von dem, wer er ist, bis du ihn siehst. Weil wie konnte es sein, dass Petrus abhaut, frustriert ist, die ganzen Jünger am Boden zerstört ist, wo Jesus ihnen doch sagte am dritten Tag, tada, sie konnten es wie nicht verstehen. Deshalb sind sie frustriert und am Boden zerstört und ihnen fehlt der Glaube. Als Maria zum Grab läuft, geht sie nicht hin, um einem Lebendigen die Tür zu öffnen, sondern sie geht hin, um einen Toten zu salben. Verstehst du das? Du wirst dich erst verändern, du wirst erst glauben, wenn du Jesus tatsächlich erfährst. Nicht wenn du nur von ihm hörst. Selbst einer der Jünger, kennt die waren auf der Straße nach Emmaus, ein kleines Dörfchen neben Jerusalem, 2 Jünger gingen quasi weg, ohne Hoffnung. Selbst einer dieser Jünger sagte, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel. Wir hofften, das ist Vergangenheit. Wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Aber tatsächlich ist heute der 3. Tag, seitdem diese Dinge geschehen sind. Wir wissen nachher, dass Jesus ihnen begegnet und sie ihn dann erkennen, aber auch erst später. Die Frauen, die zum Grab kamen, Freunde, die erwarteten keinen auferstandenen Menschen, sondern sie erwarteten einen Leichnam. Darf ich dir eine Frage stellen? Heute Morgen bist du hier. Wen erwartest du? Den Leichnam? Die Hoffnungslosigkeit? Die innere Leere? Oder erwartest du die Auferstehung? Es ist diese 2 Optionen gibt's. Wie du heute hier sitzt, das, was du heute erwartest, das ist matchentscheidend für deine Zukunft. Das, was du morgen früh erwartest, das wirst du kriegen. Was du erwartest, das bekommst du. Gott sei Dank wissen wir aus dieser Geschichte, Maria geht zum Grab und sie erwartet den Leichnam. Und deshalb ist Ostern so besonders. Und sie kriegt nicht das, was sie erwartet. Sie kriegt auch nicht das, was sie verdient. Gott sei Dank kriegst du nicht, was du verdienst. Gott sei Dank bekommst du etwas, was du nicht verdienst. Die Auferstehung und das Leben. Markus 16 sagt, als der Sabbat vergangen war, gingen Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, gingen zu Jesus, um ihn zu einbalsamieren. Die Juden machten es quasi so, dass sie Gewürze kauften, trockene Gewürze, und Jesus damit einzubalsamieren. Ein normaler jüdischer Mann wurde mit ca. 100 Pfund, also 50 Kilo, oder? 150 Kilogramm von Gewürzen einbalsamiert. Also die Ägypter packen die ja quasi in Schachteln, in Schatullen. Die Juden haben sie quasi in Grabhüllen reingelegt, mit Leintüchern umwickelt, und ca. 50 Kilo von Gewürzen waren mit im Leichnam drin. 50 Kilo. Einfach für später, behalte mal diese Zahl. Lukas sagt, dass diese Frauen Angst und sehr verwirrt waren, natürlich. Die Hoffnung stirbt, ist alles weg. 3 Jahre hast du voller Hoffnung, das ist der Messias, jetzt ist er tot. Und jetzt ist die Hoffnung weg, sie hatten Angst und waren sehr verwirrt. Maria, Johannes ist ein ganz Lieber, gell? Der den Jesus lieb hatte. Er sagt, Maria weinte sogar. Maria weinte. Die Leere, in ihren Herzen war Realität, richtig? Bist du schon mal an den Punkt gekommen, wo es keine Hoffnung mehr gab? Vielleicht, wenn du die Nachrichten anschaust, vielleicht nach so einem Sonntag und du kommst in die Realität zurück, dein Alltag. Ist irgendwas gestorben in deinem Leben? Ist irgendwas weggefallen in deinem Leben? Funktioniert irgendetwas nicht? Jeder Einzelne von uns hat diese Erfahrung schon gemacht. Jeder Einzelne von uns. Aber lesen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter in die Geschichte. Du wirst sehen, dass die Evangelien quasi davon berichten, dass die Menschen zum Grab kommen und da, wo einst ein Stein war, der das Grab verdeckte, auf einmal weg war. Der Stein war weggerollt. Zwei Evangelien berichten sogar, dass er wie weggerollt war. Also gar nicht mehr nur auf die Seite geschoben, sondern wirklich an einem anderen Platz lag. Der Stein, das ist der erste Platz, der Stein war, der Platz, an dem der Stein war, sein sollte, der war nicht mehr da. Der war nicht mehr da. Der Platz war leer. Markus 16, Vers 3. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Dieser Stein, der da vor dem Grab war, also so ein Grab war circa 1 Meter breit und zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter hoch. War also, wenn du ein normaler 1,80 Meter Mann oder Frau warst, also Frauen gingen dann leichter durch, aber der jüdische Mann, wir werden es nachher bei Petrus sehen und Johannes, du musstest dich quasi reinbeugen, weil es so niedrig war. Das heißt, der Stein, das kann man dann nachher errechnen, kluge Leute können das, der Stein, der dann nachher vor dem Grab, der das Grab verdeckte, wog zwischen 1,5 und 2 Tonnen. Wenn du jetzt 2 Mädels bist, und du willst quasi zu Jesus ins Grab rein. Natürlich stellst du die Frage, wer könnte uns eigentlich... Moment mal, wir haben da was vergessen, Maria. Ist ein Flaschenzug dabei oder sowas? Oder ein Hubwagen? Ne, sie überlegten, wer... Das ist eine reale Geschichte. Das ist Realität. Eine reale Geschichte. Wer könnte uns den Stein vom Grab wegwälzen? Wegwälzen. Hast du schon mal überlegt, wer in deinem Leben einen Stein wegmachen kann? Der so groß ist, dass du es selber nicht schaffst? Hast du schon mal überlegt, warst du schon mal an einem Punkt in deinem Leben, egal in welchem Bereich, ob es eine Krankheit ist, ob es eine schwierige Situation ist, hast du schon mal überlegt, hey, wer könnte mir dabei helfen? 1,5, das kann kein Mensch, ich kann ihn nicht einfach wegdrücken, das geht nicht, das geht über meiner Kapazität, über meiner Stärke, über meiner Kraft heraus, das kann ich nicht alleine. Warst du schon mal an diesem Punkt? Warst du schon mal an einem Punkt, wo du nicht mehr weiter wusstest und es keinen Ausweg aus menschlicher Sicht gibt? Markus sagt, dass der Stein äußerst groß war. Stein war äußerst groß. Markus ist cool. Johannes würde sagen, der Stein war lieb. Der Stein hat das Grab lieb. Einige Manuskripte wurden gefunden, die quasi den Stein als so groß beschrieben, dass es mindestens 20 Menschen erfordert hätte, um diesen Stein tatsächlich zu bewegen. Aber 2 Tonnen? Jüdische Männer. Deutsche Männer? 4. Amen? Ja, schwierig. Genau, da gibt es noch vieles Grab, das Jesus gelegt hat. War ein neues Grab, also nicht verschlissen, nicht verbraucht, sondern es war ein neues Grab von Josef aus Arimathea, ein sehr reicher Mann. Genau. Also nehmen wir halt mindestens mal fest, der Stein war weg. Maria begegnete also einem ungeschützten Grab. Der Stein war weg. Stell dir vor, du kommst dahin. Das, im ersten Moment dachte Maria bestimmt nicht, ja, Jesus ist auferstanden. Ich habe es immer gewusst. Sondern das, was Maria schon bedrückt hatte zuvor, weil Jesus nicht mehr da war, jetzt ist auch noch das Grab kaputt. Kann es eigentlich noch schlimmer werden? Geht es eigentlich noch schlimmer? In diesem Moment hatte Maria keine Hoffnung, sondern sie war noch ängstlicher. Jetzt, vielleicht hat ihn jemand geklaut. So oft hörst du die Messages von Jesus, so oft hörst du die Bibel und trotzdem fehlt uns so oft immer noch die Hoffnung. Die Hoffnung. Maria hätte auch sagen können, hey, vielleicht stimmt es, was er gesagt hat. Vielleicht ist er wirklich nicht mehr da. Vielleicht ist er wirklich auferstanden. Das nächste, was leer war, ist der Platz, an dem die Soldaten gewesen sein sollten. Hast du gewusst, dass Pilatus quasi dem Hohen Rat und den Juden eine Wache mitgegeben hat, die das Grab bewachen sollten? Lest mal mit mir Matthäus 27, das ist auch cool. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von Toten auferweckt. Übrigens, die Pharisäer wussten es. Die gingen davon aus. Vielleicht. Nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum dritten Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen. Und dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte: Nehmt Wachen mit und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. In manchen Filmen über Jesus wird es in dieser Geschichte so gezeigt, dass 2 betrunkene Soldaten dieses Grab bewachen. Schon mal gesehen, so eine von diesen Filmen? Noch nie gesehen? 2? Doch, klar. Nur Nico nicht. Eine römische Wache hatte eine Größe von mindestens 4 Soldaten und höchstens 16. Also waren nicht nur wie in der Polizei, wo quasi 2 Leute Streife fahren, sondern es waren mindestens 4 Leute, die da Wache standen, vielleicht sogar mehr. Vielleicht aber nur 4, weil Pilatus war es ja nicht so wichtig. Vielleicht hat er gesagt, guck mal, die 4 Azubis, nehmen sie mit. Und dann geht es weiter, Matthäus 28, 2, Vers 4. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein 2 Tonnen beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Platz, an dem die Soldaten sein sollten, war auch leer. Die waren nicht mehr da. Als die Freunde am Ostersonntagmorgen das Grab ankamen, waren die Soldaten einfach verschwunden. Die waren nicht mehr da. Was war also passiert mit der römischen Wache? Das war übrigens für den Hohen Rat und für das Römische Reich eine schwierige Situation, weil die haben es halt verkackt. Pass mal auf, wie es da weitergeht. Matthäus 28, 11 bis 15. Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, gingen einige der Männer, die das Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern und berichteten ihnen, was geschehen war. Sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Chaos! Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen die folgende Anweisung. Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen und haben seinen Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes zu befürchten. Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden war. Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden und sie erzählen sie bis zum heutigen Tag. Also Jesus ist gar nicht auferstanden, sondern die Juden haben den gestohlen. Ich will dir eine Frage stellen. Würdest du für eine Lüge sterben? Niemand gibt sein Leben hin für eine Lüge. Doch die Jünger Jesu, 12 an der Zahl und eigentlich noch mehr, weil es kam nach einer harten Zeit unter Kaiser Nero, gab es eine Verfolgung. Menschen wurden tatsächlich hingerichtet für ihren Glauben. Diese Menschen, die mit Jesus gelebt haben, diese Menschen, die Jesus gesehen haben, dass sie die beweisen können, er ist auferstanden, er war tot und jetzt lebt er. Diese Menschen wurden hingerichtet, alle 12, beziehungsweise 12 Jünger wurden hingerichtet. Einer der 12, Johannes, wurde auf eine einsame Insel verbannt, was auch nicht so prickelnd ist. Hättest du nicht irgendwann nachgegeben, würdest du tatsächlich, wenn du den Leichnam von Jesus einfach gestohlen hättest als Jude, und jetzt kommt's hart auf hart, entweder du gibst jetzt zu oder du bist hin, wärst dir so viel wert, für diese Lüge zu sterben? Das ist der nächste Beweis, dass es wirklich wahr ist, was hier passiert ist. Sie haben geglaubt, weil sie es gesehen haben. Sie haben geglaubt, dein Glaube wird so stark, wenn du eine Erfahrung, wirklich ein echtes Erlebnis hast mit Jesus. Ein Erlebnis mit einer Theologie? Okay, aber ein Erlebnis mit einem lebendigen Person, mit einem Jesus Christus, der nicht gestorben ist, damit wir eine Religion haben, sondern der gestorben und auch verstanden ist, damit wir eine Beziehung mit ihm haben. Dass du Zugang hast, wir hatten es am Freitag, dass du Zugang hast zum Vater. dass du ein Date hast mit dem Allerhöchsten. Ein Termin, ein Meeting mit dem Schöpfer des Universums, dem nichts unmöglich ist. Das verändert alles. Matthäus 28, dann geht es weiter, lest mal, auch diese Begegnungen sind so krass. 28, 5 bis 6, der Engel sprach die Frauen an, habt keine Angst, sagt er, ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam war. Schaust sie an, Maria. Da lag er. Oder Markus 16, Vers 6. Aber der Engel sagte, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Oder Lukas 24, Vers 6. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte? Und dann geht es weiter. Und Johannes 20, Vers 20. Johannes 20 ist auch cool. Johannes ist super. Guck dir das mal an. Maria lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Alle vier dieser Schreiber berichten davon, dass Jesus nicht mehr da war. Er lag nicht mehr im Grab. Und genau. Und der Ort, an dem Jesus gelegt worden war, war ebenfalls leer. Die 50 Kilo von Myrrhe und Aloe, die lagen aber noch da und die Leintücher auch. Du musst wissen, wenn man einen Juden einbalsamieren wollte, hat man das aus zwei Teilen, bestand aus zwei Teilen. Ein Tuch ging bis zu den Schultern, was quasi eingerollt und die Gewürze waren drin. Und ein Tuch hast du wie ein Turban über Gesicht und Kopf gelegt. Aus den Schriften, aus den Erzählungen von den Jüngern wissen wir, dass die Tücher noch da lagen, wie sie da lagen. Außer das Kopfteil, das war zusammengelegt an einem anderen Ort. Das ist so verrückt. Die Grabtücher, in die Jesus gewickelt wurden, waren ebenfalls leer. Der war nicht mehr da. Der ist wie verschwunden. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, weil die Gewürze noch in ihnen lagen, in den Tüchern, dass Jesus nicht einfach auferstanden ist, sein Bett gemacht hat und rausplatziert ist, sondern er ist wie und stand auf einmal im Grab lebendig. Das ist so krass. Das ist eine der erstaunlichsten Dinge. Schau mal, Johannes 20, 3, Vers 7. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Johannes ist also schneller als Petrus. Petrus, wissen wir, ist immer ein bisschen langsam, aber ehrgeizig. Als Petrus und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein, da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein. Mutig ist er ja, der Petrus, in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegt hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und dann geht Johannes auch rein, geht es dann weiter und dann glaubt er auch. Johannes schaut also rein und sieht nur, keine Ahnung, was hier passiert ist, Petrus geht rein und sieht die Leinentücher liegen. Und nachdem Petrus, oftmals ist es leichter, gell, wenn einer vorgeht, dann geht der andere auch vor. Auch mit Johannes geht rein und die Bibel sagt uns, als Johannes drinsteht im Grab und die Leinentücher sieht, dann glaubte er. Dann glaubte er. Dann glaubte er. Ich stelle mir das so vor, dass er einfach direkt neben dieser Stelle stand, wo Jesus eigentlich hätte liegen müssen, sein Leichnam. Und er sieht die 50 Kilo Gewürze und er sieht die Leinentücher und er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Und vielleicht entstand jetzt wieder ein bisschen Hoffnung. Jesus muss auferstanden sein, Freunde. Jesus muss auferstanden sein. Es geht nicht anders. Er ist von den Toten auferstanden. Johannes sagt, Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Jesus war nicht mehr da. Nach all dem, was sie durchmachen musste, ist jetzt auch noch Jesus. Nicht mal der Leichnam ist mehr da. Sie stand draußen und weinte. Dann sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Und dann fragen sie die Engelfrau, warum weinst du, Maria, warum weinst du? sind wir ganz oft in der Bibel, dass wir was gefragt werden von Jesus oder von Engeln oder von Gott. Warum tust du das, was du tust? Warum weinst du? Hat er nicht Hoffnung versprochen? Hast du nicht Hoffnung heute Morgen hier? Warum bist du deprimiert? Warum bist du frustriert? Warum siehst du keine Hoffnung? Warum hast du abgeschlossen? Warum weinst du? Sie sagte zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte ihr, Frau, warum weinst du? Ich stelle mir vor, dass Jesus das so wirklich mit ganzer Liebe und Barmherzigkeit sagt, Frau, achte mal drauf, er sagt noch nicht Maria, er sagt, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, dass es der Gärtner sei und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegnehmen. Die ganze Lehre, die Maria in ihrem Herzen trug, kam da zum Vorschein. Du musst mir überlegen, Jesus hat sie gerettet. Der hat 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Der war der Erste, der sich mit ihr beschäftigt hat. Deshalb ist sie ihm gefolgt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und jetzt ist auch noch sein Leichnam weg. Schlimmer geht's nicht. Sie weint. Und diese ganze Lehre, nimm dich mal, halt mal ganz kurz inne in deinem perfekten Leben mit deinem Haus und deinem schönen Garten, wo du alles hast. Stell dir vor, alles ist nicht mehr da. Alles ist nicht mehr da. Du hast keine Hoffnung, du weißt nicht wohin. Du bist Jesus gefolgt, 3 Jahre, du hast alles hintergelassen. Jetzt ist alles rum. Wie geht's dir? So viele Menschen wollen eine Auferstehung. Ja! Yeah! Bevor es eine Auferstehung gibt, brauchst du aber einen Tod. Es tut mir so leid, dass ich das zu sagen muss. Bevor es eine Erweckung gibt, brauchst du einen Tod. Ich höre Leute immer sagen, Erweckung für Deutschland. Woo! Mhm. Die gibt es nicht ohne den Tod. Eine Auferstehung gibt es nicht ohne den Tod, ohne völlige Hingabe, ohne sich unterzuwerfen und sagen, okay, wir haben es lang genug probiert mit unserem Weg. Jetzt geben wir auf und lassen Gott machen. Diese Geschichte, dieser Punkt, an dem Maria gerade ist, ist so dramatisch. Und du findest dich immer wieder an diesem Punkt der Hoffnungslosigkeit, der Perspektivlosigkeit. Wollen wir nicht die ganze Zeit diese Leere in unserem Herzen immer selber füllen? Die ganze Zeit? Du trinkst, es ist wie wenn du trinkst und kriegst wieder Durst, kurz danach. Du isst und kriegst wieder Hunger. Aber Jesus sagt, wer von mir trinkt, von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr dürsten. Diese Leere, die du verspürst in deinem Herzen, die ist absichtlich da. Dieses Vakuum, das du versuchst mit Geld und mit Wealthy und mit, keine Ahnung, mit Karriere zu füllen, das wird dich nicht füllen. Sondern diese Leere ist dazu da, dass Jesus sie füllen kann. Maria in diesem Moment war vollständig besiegt. Ihr Leben leer, das Grab leer, die Hände leer, die Hoffnung leer, die Perspektive leer. Das ganze Leben keinen Sinn mehr. Vielleicht bist du an diesem Punkt heute Morgen. Keine Hoffnung. Halte mal 10 Sekunden ganz kurz inne. Und vielleicht schließt du die Augen und stellst dir diesen Moment mal sinnbildlich vor in deiner Vorstellungskraft. Was auch immer Hoffnungslosigkeit für dich bedeutet. Vielleicht ist es einfach nur der Fakt, dass du nach der Celebration nicht weißt, wo du schläfst. Vielleicht noch nicht mal weißt, wie du nach Hause kommst. Vielleicht nicht mal weißt, was du zu essen hast heute Mittag. Komplette Hoffnungslosigkeit. Komplette Resignation. Während du diese Geschichte jetzt im Kopf hast, die ist da nicht zu Ende. In Vers 16 heißt es nämlich, dass Jesus zu ihr sagt, Maria. Weißt du, was der schönste Klang in deinem Ohr ist? Dein eigener Name. Weißt du, wer dich bei deinem Namen ruft? Wer dir einen Namen gegeben hat? Wer dir das Leben gegeben hat? Wer dir eine Zukunft geben möchte, die voller Perspektive und voller Hoffnung ist? Sein Name ist Jesus Christus und du siehst es an dieser Stelle. Er ruft dir zu, er ruft sie, Maria, ich bin nicht der Gärtner. Und sie dreht sich um und sagt, Rabuni, was so viel bedeutet wie Meister. Und jetzt stell dir vor, wie elektrisierend diese Situation ist, dieser Moment ist. Voller Hoffnung, voller Leben, voller Mut, voller Glaube, voller Leben. Das, was einst leer war, die Leere überall, die ist jetzt nicht mehr leer, weil Jesus füllt diese Leere. Er steppt rein und sagt, Maria. Und genau gleich, wie er damals Maria rief, ruft Jesus heute noch Menschen an jedem Ort auf der ganzen Welt, ruft er Menschen zu und sagt ihnen, Joachim, ich habe einen granatenmäßigen Plan für dich, komm und folge mir nach. Yvonne und Manuel, ich habe einen granatenmäßigen Plan für euch, nicht nur mit 2 Kindern, nein, mit 4 Kindern. Komm und folgt mir nach. Simon, Julia, Selina, alle, wie ihr hier da sitzt. Ihr habt einen Namen und es gibt einen Plan für euch, der im Himmel geschrieben ist. Dieser Plan, dieser Auftrag, dieses Bild, diese Zukunft ist von Gott. Und er ruft dich heute Morgen bei deinem Namen. Herr Alessio, komm und folg mir nach. Lass alles hinter dir. Komm und folge mir nach. Und ich werde diese Leere in deinem Herzen füllen, sodass du nicht mehr auf der Suche sein musst nach Anerkennung, nach Liebe, nach Beziehung, 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 nach Karriere, nach Geld, nach Macht, nach Ruhm, nach Instagram-Follower, nach Facebook-Anfragen. Facebook hat sowieso keine Macht. TikTok, whatever. Es ist ganz egal. Mit Jesus an deiner Hand bist du ausverkauft für alle anderen Sachen. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Da gibt es nichts mehr zu holen. Da gibt es keine Ablenkung. Wir sind ausverkauft. Weißt du, vielleicht stellst du dir die Frage, warum im ersten Worship-Block springen die Leute rum, klatschen und freuen sich. Ostern ist die Message. Ostern ist Hoffnung, Ostern ist Leben. Auch wenn ich da stehe und sage, oh, wie mache ich eigentlich diese Situation? Ach ja, Jesus ruft mich bei meinem Namen. Deshalb haben wir Hoffnung. Und Freude ist immer ein normales Resultat aus Hoffnung. Es ist immer eine Frucht. Bist du bei mir? Die Leere des Grabes wurde zur Fülle von Marias Leben. Jesus sagt zu ihr, Johannes 11, 25 bis 26. Und er sagt es dir heute Morgen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das, Sharon? Glaubst du das, Martin? Glaubt ihr das, Rico? Glaubst du das? So, er ruft dich bei deinem Namen und er fragt dich auch bei deinem Namen. Glaubst du das? Glaub nicht, Jesus kennt dich nicht. Er hat dich erschaffen. Und er fragt dich diese Frage, glaubst du das? Dass du ewiges Leben mit mir haben kannst. Nicht nur ein gutes Leben hier auf der Erde, sondern viel, viel mehr. Glaubst du das? An diesem Punkt hast du 2 Optionen. Zum einen den freien Willen, Nein zu sagen. Mann, ich glaube das nicht. Und du gehst hier raus als dein eigener Herr. Und du versuchst dein ganzes Leben lang, das noch vor dir liegt, du weißt nicht, wie lange es dauert, einfach dein eigener Herr zu sein und versuchen zu überleben. Option 1. Option 2 ist, du sagst, ja, ich versuche das zu glauben.
Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.